Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Bible Study. Hier kriegst du die Audiospur von unserer wöchentlichen Bible Study und kannst die genau in deinem eigenen Zeitraum, in deinem eigenen Rhythmus hören, vielleicht mit der Bibel dazu, vielleicht während du unterwegs bist. Die Möglichkeiten sind quasi unbegrenzt. Die komplette Experience für das Ganze, die kriegst du immer mittwochabends um 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Den Link packe ich dir mit in die Beschreibung. Da gibt es das ganze Ding dann mit Bild, mit Bibeltext auf deinem Gerät und mit der Fragerunde und allem drum und dran. Ich hoffe, dass dir die Bible Study als Podcast auch ein Segen ist, dir hilft, und ich freue mich, wenn du mal vorbeischaust auf www.pastorgunnar.de. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. So, neue Runde, neues Glück. Jetzt läuft es, glaube ich, besser. Ich hoffe. Wir fangen einfach mal noch von vorne an. Wir fangen einfach nochmal an mit dem guten Markus-Evangelium. Also nicht ganz von vorne, ne? Wir sind ja bei Teil 5 oder so. Keine Ahnung. Und da werden wir heute mal mit starten. Wir gucken mal, was Jesus, nachdem wir bei den letzten Malen gesehen haben, wie er mit Worten ganz viel getan hat. Wir haben sozusagen seine erste Predigt uns hier angeguckt. Oder angehört, angeschaut, durchgelesen. Wollen wir heute mal gucken, wie es so ausschaut mit den ersten, ja, Wundertaten, kann man eigentlich sagen. Und das schauen wir mal. Also, wir gehen in unser Markus-Evangelium mit rein, schauen uns den Text an. Ich werde den jetzt erst einmal im Ganzen vorlesen. Irgendwie stimmt das Format hier nicht. Naja, es ist, wie es ist. Wir lassen es jetzt so. Und, naja, so, also ich lese mal den Text vor, wir haben ja nicht ewig Zeit hier. Ne? Also, Markus 1, 21 bis 28. Sie kamen in die Stadt Kapernaum. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Sie waren von seiner Lehre überwältigt, denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. In der Synagoge war ein Mann, der von einem bösen Geist besessen war. Der fing an zu rufen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu vernichten? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Schweig, herrschte Jesus ihn an, verlass diesen Mann. Da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Fragten sie einander aufgeregt. Sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich in ganz Galiläa. Also das ist unser kleines Stück für heute aus dem Markus-Evangelium. Großartig spannend und ich bin auch gespannt. Also, wenn du Fragen hast zu dem, was wir gleich machen, schreib die mit Frage-Doppelpunkt in den Chat rein und dann kommen wir da im zweiten Teil zu. Aber jetzt legen wir erstmal los. Also, Kapernaum ist der Ort, wo wir gerade sind. Und Kapernaum ist sowas wie die Heimatbasis von Jesus. Ne? Also in Bethlehem, wir gehen ja auf Weihnachten zu, in Bethlehem geboren, in Nazareth dann aufgewachsen. Und wenn so von ihm jetzt die Zeit beginnt, in der er anfängt zu wirken, also rumzuziehen, zu predigen, Wunder zu tun, dann ist so das Heimatörtchen, in dem er immer wieder dann zurückkehrt, gerade in Galiläa oben, ist Kapernaum. Wir haben uns das ja letztes Mal hier auf der Karte angeguckt. Hier oben am See Genezareth, da gibt es diese kleine Stadt Kapernaum. Hier ist die Kapernaum, da oben. Und man sieht das auch schon, das ist von der Lage her auch spannend. Also wir sind einmal hier am Wasser, wir sind aber auch hier sozusagen in diesem Dreieck. Das ist hier über die, hier gibt es so Brücken, die rübergehen, Richtung Golanhöhlen. Und hier oben Galiläa, da liegen auch Tyrus, Sidon, Caesarea, Philippi. Also das sind alles Orte, wo dann auch viel Handel getrieben wurde. Das heißt, was hier oben liegt, so Tiberias aufwärts, die Orte, da war groß was mit Handel noch immer zu tun. Und Kapernaum war auch einer dieser Orte, die durch Handel ganz interessant waren. Und zwar nicht nur im Sinne von, da wird gehandelt, Sondern Handel bedeutet natürlich zur damaligen Zeit auch immer automatisch Zoll. Das heißt, es ist eine Zollstation. Und es ist durch die Lage zum Wasser, ne, ist es natürlich auch gut für Fischfangen. Vielleicht war der ein oder andere von euch schon mal da. Man kann das heute besichtigen. Das ist eine Ausgrabungsstätte. Ich habe da mal zwei Fotos mitgebracht. Die können wir uns gleich mal angucken. Wir machen aber erst noch den zweiten Satz. Am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte dort die Menschen. Also wichtig, zwei Worte, die immer, wenn wir uns mit dem Judentum beschäftigen, eigentlich sofort ins Auge springen müssten. Wir haben Sabbat und wir haben Synagoge. Das sagen wir gleich noch mehr zu. Wir wollen jetzt erstmal gucken, wie das damals aussah da. Und da habe ich zwei Bilder mitgebracht. Ups. Was macht er? So. Also das hier unten erstmal. Das ist eine Rekonstruktion von Kapernaum zur damaligen Zeit. Im Hintergrund siehst du den See Genezareth. Also wir gucken Richtung Süden quasi. Und hast diese typischen Häuser zur damaligen Zeit. Das ist so ein typisches Haus. Flaches Dach. Mit sozusagen dem Wohnraum. Hier so Eingang, so ein bisschen Innenhof. Hier Eingang, Innenhof. Du hast hier zum Beispiel auch ein Fischerboot. Das heißt, siehst auch, wie die Leute da arbeitstechnisch unterwegs sind. Und normalerweise flache Dächer, weil die kannst du noch für was benutzen. Hier Beispiel hier oben. Siehst du, wie. Wo ist denn das? Ich vermute mal, da wird Fisch getrocknet oder sowas. Gedörrt oder sowas. Du hast da manchmal auch auf so Zwischendächern wie hier. Noch so eine Terrassenetage, die dann mit so einer Außentreppe normalerweise zu erreichen ist. Und da hast du dann eben so, ne, hier dieses kleines Dörfchen, so mit den Innenhöfen und hier hinten, da arbeiten sie dann quasi, ne? Die Fischer gehen dann raus und da wird dann gefischt. Ich habe auch noch mal ein Bild mitgebracht, wie es heute aussieht. Da sieht man nämlich See Genezareth plus die beiden Dinge, von denen wir eben gelesen haben. Also, Kapernaum, das ist Kapernaum. Hier siehst du die Überreste der ganzen kleinen Häuschen. Das große hier ist die Synagoge. Das ist die Synagoge. Und dieses komische Gebilde hier ist natürlich kein Haus von damals, sondern das ist ein besonderer Ort. Das ist nämlich das Haus des Petrus. Petrus war ja Fischer damals in Kapernaum. Haben wir beim letzten Mal mitbekommen. Und das hier wurde eine Ausgrabung gemacht. Und da ist das Haus des Petrus, oder? Also das archäologisch sagt man, das ist das Haus des Petrus. Und da haben die diese Struktur drauf gebaut. Da kann man oben reingehen und dann durch einen Glasboden quasi nach unten gucken auf die Überreste des Ganzen. Und auch für so Pilgergruppen werden da dann manchmal so kleine Andachten gemacht und so weiter und so weiter. Und das ist dann tatsächlich der Ort, an dem Jesus dann übernachtet hat, wenn er in Kapernaum war, ne? Im Haus des Petrus. Das sehen wir nächstes Mal noch. Ja, ich glaube, in der nächsten Bible Study schon haben wir die Heilung von der Schwiegermutter. Also, hier hast du die beiden Orte. Und du siehst, das ist nicht groß Kapernaum, aber die Lage macht es besonders, weil die direkt am Wasser liegen. Du hast deine Häuschen, du hast eine Synagoge und du hast hier, wo das Haus von Petrus war, wo er mit Frau und Schwiegermutter gelebt hat. Also, am Sabbat. Kennen wir aus dem Alten Testament. Ne, der Ruhetag. Und der war tatsächlich ganz besonders auch dadurch geprägt, dass man in der Synagoge einen Synagogengottesdienst hatte. Und Synagogengottesdienst hatte so paar Dinge, die wir heute immer noch haben, sozusagen, auch in unseren Gottesdiensten. Das heißt, es ist ein Gottesdienst. Es gibt immer Lesungen. Aus dem Alten Testament. Im Normalfall gab es eine Lesung, das ist auch heute noch so, aus den fünf Büchern Mose. Die werden so im laufenden Stück gelesen. Und meistens noch eine zweite Lesung aus einem Propheten. Und dann, da war die Synagoge, das sehen wir auch im heutigen Text, auch immer besonders für, dass dort viel diskutiert wurde. In der Synagoge, da ging es auch sozusagen um Lehrmeinung. Da ging es darum, das Gesetz auszulegen. Da waren Leute miteinander im Gespräch und haben überlegt, okay, wenn im dritten Mose das und das steht, so und so sollen wir uns verhalten, wie machen wir das denn? Also wie leben wir denn so? Ja? Also das findet sich auch in der Synagoge findet er statt. Und da kommt Jesus jetzt am Sabbat hin und er lehrt. Das ist ein sehr krummer Strich. Und er lehrt dort. Was erstmal zwei bis drei Dinge heißt. Einmal heißt es, Jesus konnte offensichtlich Hebräisch und Aramäisch. Denn Aramäisch war die Sprache, die damals gesprochen wurde. Hebräisch war die Sprache der Bibel. Das Alte Testament konntest du nur auf Hebräisch lesen. Unterhalten hat man sich aber im Aramäischen, was im Endeffekt ein Dialekt des Hebräischen ist. So, aber das lernen wir daraus erstmal. Und Jesus war anscheinend in der Position, dass er Menschen unterrichtet hat. Also, dass Leute ihm zugehört haben. Ja, also nicht automatisch gesagt, ey Spinner, geh mal weg da vorne. Sondern er ist in die Synagoge gegangen und lehrt. Und das lesen wir häufiger. Also das war offensichtlich was, was er regelmäßig getan hat. Hier auch. Und ne, die Leute sagen nicht einfach, Spinner, hau ab, sondern sie waren von seiner Lehre überwältigt. Denn er sprach, anders als die Schriftgelehrten, mit Vollmacht. Und Vollmacht ist ein spannendes Wort, das kommt in der Bibel häufiger vor, im Kontext von Jesus. Vollmacht kennen wir ja auch. Ne? Es gibt zum Beispiel die juristische Vollmacht. Wenn du die juristische Vollmacht hast, darfst du im Namen von jemand anders Geschäfte tätigen. Ne? Also du hast die Vollmacht, wenn zum Beispiel deine Eltern so alt sind, dass die ihre Bankgeschäfte nicht mehr alleine machen können, dann kriegst du die juristisch gesehene Vollmacht dafür, als Beispiel. Das heißt, du handelst im Namen von jemand anders. Und wenn Jesus hier lehrt, wenn der zu den Leuten spricht, dann hat er auch eine Vollmacht. Und zwar hat er den Auftrag Gottes. Es geht ja nicht um eine juristische Vollmacht hier. Sondern es geht um den Auftrag Gottes. Es geht darum, Gottes Willen zu verkünden. Und diese Vollmacht hat er. Und das Wort Vollmacht ist im Griechischen ist es Dynamis. Da kommt übrigens das Wort Dynamit her. Also Kraft, da steckt Kraft hinter. Also Vollmacht bedeutet im biblischen Kontext auch Kraft. Das ist nicht einfach nur ein Zettel, den er hochhält und sagt, hier, ich habe den auch, ich weiß, ich darf lehren. Und alle Leute sagen, ist mir doch egal. Sondern wenn der spricht mit dieser Vollmacht, dann merken die Leute, dass da was anders ist. Ne, sagen, ne, die, er spricht anders als die Schriftgelehrten mit Vollmacht. Schriftgelehrte, die kennen sich auch aus. Ne, die sind ja Schriftgelehrte immerhin. Das heißt, die wissen auch Hintergründe. Die können erklären, wo Moses langgegangen ist, etc., etc. Aber die sprechen nicht mit Vollmacht. Die sprechen nicht im Namen Gottes, wie Jesus im Namen und im Auftrag Gottes spricht. Und das merken die Menschen, wenn er da spricht. Das ist sozusagen der erste Teil. Wir lesen was darüber, wir hören was darüber, was Jesus so an dem Sabbat getan hat. Ich trinke mal einen Schluck. Das ist sozusagen die Einleitung für heute. Und wieder typisch Markus, ne? Ganz knapp einfach erzählt. So, und nun ist es so, dass wenn Vollmacht, wenn sozusagen Gott mit Vollmacht etwas tut, wenn Gott mit Vollmacht in diese Welt hineinbricht, so wie hier, ne, wenn Jesus anfängt zu sprechen, dann kommt es zu Konfrontation. Weil das eben nicht etwas ist, wo es einfach heißt, na pff, mir egal. Komm, red weiter, interessiert mich nicht. Sondern wenn Jesus anfängt, mit Vollmacht zu lehren, dann passiert was. Dann passiert was. Und wir lesen direkt im nächsten Vers, lesen wir von dieser Konfrontation. Und zwar war in dieser Synagoge ein Mann. Und er war von einem bösen Geist besessen. Und jetzt begeben wir uns hier in so ein Fahrwasser, wo es von bis alles gibt. Also du wirst Christen finden, die die Meinung vertreten von böser Geist bedeutet, der hatte eine psychische Krankheit, bis hin zu böser Geist bedeutet, der ist von 17 Teufel gleichzeitig besessen und nicht mehr zu retten. Wo es hierbei geht, also es geht hierbei, wenn die Bibel zum Beispiel von einem bösen Geist spricht. An anderer Stelle benutzt sie dafür das Wort Dämon oder Dämonen. Also die Bibel spricht von Dämonen. Ich weiß nicht, vielleicht überrascht dich das jetzt auch nicht so sehr. Also die Bibel spricht von Dämonen. Sie tut es aber nicht so viel, wie es uns manchmal vorkommt. Also beziehungsweise sie spricht viel davon, aber sie baut es nicht großartig aus. Vielleicht hast du das schon mal mitgekriegt, wenn das in christlichen Kreisen manchmal um Dämonen geht und dann kommt jemand, der sozusagen richtig so eine Detailaufstellung hat. Der hat dann, ja, es gibt ja den Dämon und der hat diesen Namen und der löst das aus und der macht dies und der Dämon so muss so ausgetrieben werden und dieser Dämon kann nur damit ausgetrieben werden und dann hast du hier diese Reihe und darüber hast du dann den und den Dämon und der ist wiederum, muss dem gehorchen und den hetzt, so, weißt du? Da, sowas hat die Bibel, davon redet die Bibel nicht. Die Bibel geht ganz grundlegend davon aus, dass es eine sichtbare und unsichtbare Welt gibt. Die ganze Zeit durch, durchs Ate, durchs Ente hindurch. Es gibt eine sichtbare Welt. Hier, so, du und ich, ein Mikrofon, eine Kamera, sichtbare Welt. Und es gibt eine unsichtbare Welt, wo zum Beispiel Engel zugehören, wo auch Dämonen zugehören. Da geht die Bibel ganz grundlegend von aus. Aber die baut keine großartigen Strukturen davon aus. Ne? Also auch dieses, auf der anderen Seite zum Beispiel, gibt es ja auch gerade in der frühen Kirche und im Mittelalter ganz stark darum, dass so Hierarchien und so richtige Staatengebilde aufgebaut wurden, wie das denn mit den Engeln aussieht. Also ne, der himmlische Hofstaat, welcher wie und welche Kohorte und welcher Erzengel was befehligt und so. Aber das ist alles nicht biblisch, sondern das nimmt biblische Dinge. Also die Bibel sagt, es gibt einen Erzengel und wir haben einen, der heißt Gabriel, wir haben einen, der heißt Michael. So. Und dann baut die daraus, sozusagen wurde in der Theologie im Mittelalter daraus was gebaut, in der frühen Kirche. Und bei Dämonen ist es ähnlich. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn wir hier über Dämonen reden, dann gehe ich ganz klassisch biblisch davon aus, dass Dämonen Teil der unsichtbaren Welt sind und dass es die gibt. Also wenn ich das lese, wenn ich mir vorstellen kann, dass die Frage bestimmt nachher auch kommt, ich gehe nicht davon aus, dass dieser Mann einfach nur eine psychische Krankheit hat und Jesus hat ihn geheilt. Ich gehe auch nicht davon aus, dass der Mann irgendwie mit sich selbst im Unreinen war und Jesus hat gesagt, hey, du bist cool, alles ist in Ordnung. Sondern ich gehe davon aus, dass hier etwas in der unsichtbaren Welt am Wirken ist. Jesus erkennt das. Und das sehen wir nachher, treibt das aus. So, nur dass wir das wissen. Damit wir ungefähr, damit du weißt, wovon ich rede jetzt gerade. Aber ich gehe jetzt, ich meine damit nicht automatisch das, was man manchmal in so hypercharismatischen Kreisen hört, eben mit dieser Dämon macht dies, dieser Dämon macht das und man muss nur den richtigen Namen wissen, damit man ihn austreiben kann. Da können wir irgendwann anders nochmal drüber reden. Erstmal bleiben wir beim Text. Also, dieser Mann ist von einem bösen Geist besessen. Wir wissen nicht, wo der herkommt. Wir wissen nicht, was das sozusagen im ganz Alltäglichen bedeutet. Wir merken aber hier in der Begegnung mit Jesus, ne, Jesus tritt damit Vollmacht auf. Er steht vorne und lehrt und predigt und das gefällt diesem bösen Geist nicht. Da kommt Konfrontation, denn 24, er fing an zu rufen, das heißt, der stört, der unterbricht. Der will nicht, dass Menschen mit dieser göttlichen Botschaft in Kontakt kommen. Und der ruft dazwischen, was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Also, ne, Jesus von Nazareth, okay, Name könnte man sagen, den haben vielleicht alle mitgekriegt. Vielleicht wissen die Leute auch, wer Jesus ist. Also, ne, Jesus von Nazareth, der wohnt hier bei uns in Kapernaum, irgendwie bei Petrus, die sind befreundet, okay. Wir sind ja noch relativ am Anfang vom Wirken von Jesus. Aber dann, bist du gekommen, um uns zu vernichten? Erstmal spannend finde ich, dass er uns sagt. Offensichtlich, sind oder offensichtlich ist vielleicht zu viel, aber es scheint mir so, dass die Dämonen anscheinend auch miteinander irgendwie in Kontakt stehen hier. Du bist gekommen, um uns zu vernichten. Das rallt er relativ schnell, dieser Dämon. Und dann, ich weiß, wer du bist. Der Heilige Gottes, den er gesandt hat. Und das ist spannend tatsächlich, weil zu diesem Zeitpunkt, kriegen die anderen das nicht wirklich mit. Ja, die Jünger, die merken, okay, der nimmt, also da hatten wir ja letztes Mal bei der Berufung der Jünger oder der ersten vier. Wenn Jesus kommt und sagt, hey, komm mal mit, ich habe was mit euch vor, folgt mir nach, dann kommen die mit, weil die schon realisieren, dass da was passiert, dass da irgendwas anders ist. Und auch wenn die Leute da jetzt, wenn Jesus lehrt, dann stehen da die Leute und sagen, hey, der redet mit Vollmacht, hier ist was anders als normalerweise. Aber der Dämon aus der geistlichen, aus der unsichtbaren Welt, der erkennt, hey, du bist der Heilige Gottes. Mit anderen Worten, du bist der Messias. Der erkennt das schneller als die Jünger oder andere, die da sind, ne? Also der Dämon erkennt, aber auch interessant, der Dämon erkennt das, aber es rettet ihn nicht. Nur zu wissen, wer Jesus ist, ist was anderes, als an Jesus zu glauben, als ihm zu vertrauen. Ja? Nur, wir können ganz viel Faktenwissen haben. Du kannst Bibelstellen auswendig kennen. Du kannst wissen, ja klar, weiß ich, Lukas 2 ist die Weihnachtsgeschichte und da steht das und das. Aber nur Faktenwissen darüber ist was anderes als ein rettender Glaube, als ein Vertrauen auf diese Fakten. Ja? Also nur zu wissen, freitags gab es ein Kreuz und Sonntag war ein Grab leer, ist was anderes, als zu vertrauen, dass dieses Kreuz für mich eine Bedeutung hat, weil meine Schuld daran festgenagelt wurde und weil als Sonntag das Grab leer war, mein Tod genauso besiegt wurde. Das ist was anderes, als nur zu wissen, was da war. Also, das passiert hier jetzt in diesem Moment. Da kommt zu dieser Konfrontation und häufig wird das auch so mit geistlichem Kampf, kann man als Stichwort sozusagen, ich schreibe das hier einfach mal neben. Vielleicht ein guter Vergleich ist die Versuchung in der Wüste. Hatten wir ja auch ganz kurz im Anschluss an die Taufe in unserer Bible Study. Die längere Variante findest du in anderen Evangelien. Und da siehst du es ja ähnlich, ne? Der Teufel erscheint und versteht mehr von Jesus in dem Moment als der Rest der Welt in diesem Moment. Was ja auch klar ist, weil der in dem Moment merkt, oh verdammt, wenn Jesus jetzt kommt, dann geht es mir an Kragen. Und das merkt der Dämon hier auch. Das heißt, es ist quasi relativ parallel. So, was macht Jesus? 25. Schweig! Herrschte Jesus ihn an. Verlass diesen Mann. Und wieder, Jesus tut ein Wunder, eine Dämonenaustreibung, eine Heilung. Nur durch, dass er spricht. Total spannende Parallele. Ja, genau das gleiche, die gleiche Art ist, wie Gott am Anfang die Welt schafft. Gott, der Vater, Genesis 1, spricht und Dinge entstehen. Und hier, Jesus spricht und Dinge passieren. Das werden wir später auch bei den Naturwundern zum Beispiel sehen. Bei den Naturwundern ist es auch so, dass der Sturm und Jesus sagt, Sturm, Ruhe jetzt, Sturm hört auf. Also Jesus muss Dinge nicht anfassen, muss keine magischen Tänze machen oder, sondern Jesus spricht, wieder Vollmacht und sein Wort hat die Macht, etwas zu verändern. Genau, also verlass diesen Mann. 26, da schüttelte der böse Geist den Mann hin und her, schrie auf und verließ ihn. Funktioniert. Es hat funktioniert. Staunen erfasste die Zuschauer. Na, wir sind immer noch in der Synagoge gerade. Also stell dir vor, das passiert sonntagmorgens in der Kirche. Staunen erfasste die Zuschauer und sie redeten untereinander darüber. Also, die haben jetzt hier gerade an diesem Morgen gemerkt, da kommt einer, Jesus, und der lehrt uns von Gott und der redet mit einer Vollmacht, die wir so nicht kennen. Dann treibt er einen Dämonen aus. Und Staunen erfasst die Zuschauer. Sie redet untereinander. Jetzt kommt dieser Diskussionsteil. Ne? Wir sind in der Synagoge und die Leute fragen, okay, drei Fragen sind da quasi hinter. Ne? Was ist das für eine neue Lehre, die so viel Vollmacht hat? Ne, Vollmacht ist wieder ein Thema. Und dann drittens, sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. So, und warum staunen die? Das ist Staunen, das ist Ehrfurcht, das ist das Feststellen, Gott ist am Werk. Das merken die Leute. So. Also, die Leute staunen, merken, da ist was und stellen sich Fragen. Ne? Was ist das für eine neue Lehre? Was ist das für eine Vollmacht, die wir so auch nicht kennen? Und dann diese Feststellung, sogar böse Geister gehorchen seinem Befehl. Folge des Ganzen. Und die Nachricht von dem, was Jesus getan hatte, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. Das ist sozusagen die Region, ne, in der Kapernaum liegt. Diese nördliche Region da oben, in der wir uns jetzt gerade am Anfang des Evangeliums bewegen. Und natürlich, wenn sowas da passiert, dann verbreitet sich die Nachricht auch rasch. Das ist ganz spannend. Merkt ihr die Stelle mal, wenn wir zum Ende, das wird noch ein paar Wochen dauern, aber wenn wir irgendwann ans Ende vom Markus-Evangelium kommen, da sind solche Stellen hier, wie 1,28, werden da nochmal ganz wichtig. Also die Nachricht von dem, was Jesus getan hat, verbreitete sich rasch in ganz Galiläa. So, was lernen wir heute? Was lernen wir? Die Frage ist ja, wer ist Jesus? Ist ja sozusagen, ne, das Markus-Evangelium, in Klammern, wer ist Jesus? Untertitel, wer ist Jesus? Was lernen wir? Wir lernen erstens, Jesus hat mehr Weisheit. Als alle anderen. Also jetzt sind wir am Anfang, ne, dieser leere Teil. Zweitens, die Vollmacht fällt auf. Die Leute merken, hier ist was anders. Nicht nur im Sinne von, okay, das ist neu oder das ist spannend oder der kann das toll präsentieren, sondern der spricht im Namen Gottes. Und wieder das Spannende, denn diese Vollmacht, die wirkt durchs Wort. Die wirkt durch das Wort. Jesus muss keine Zaubersprüche machen, keine Rituale, keine Tänze, keine bestimmten Opferungen oder sowas, ne? Sondern die wirkt dadurch, dass er spricht, wie Gott bei der Schöpfung. Und drittens, Jesus tut Wunder. Wie kein anderer. Das sind so drei kleine Dinge, die wir heute Morgen gelernt haben. Heute Morgen? Mit dem Sonntagsmodus, die wir heute Abend gelernt haben. Und das Ganze ist stärker als dunkle Mächte. Auch heute, ganz wichtig, weil ich mir vorstellen kann, dass auch die Frage kommt. Auch heute. Ja, auch heute ist es so. Auch heute ist Jesus stärker als all das. Weil ich wette, wenn ich gleich in den Fragenteil reingehe, was wir jetzt machen werden, wird die Frage kommen, wie sieht es heute mit Dämonen aus? Also, kleines Stück für heute aus dem Markus-Evangelium. Wir springen mal in den Fragenteil rein. Und dann schauen wir mal, was da noch so auf uns wartet. So. Ich filter mal nach Frage. Wie gesagt, wenn du Frage vorschreibst, tausch das gleich hier auf. Andreas fragt, echt mega cool, dass du da bist. Ich glaube, du bist auch jedes Mal da. Konnte damals jeder einfach so in der Synagoge lehren? Wie muss man sich die Situation vorstellen, dass er das durfte? Also, jeder, nicht jeder, jeder. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Also, man musste ein Mann sein. Man musste das Alter von 13 Jahren überschritten haben, wo die Bar Mitzwa stattfindet. Wo man ja das erste Mal, das ist ja auch heute noch so, eine Bar Mitzwa in der Synagoge, bedeutet ja, dass ein männlicher Jude zum ersten Mal aus der Tora im Gottesdienst vorliest. Sozusagen die Vorstufe des Ganzen. Ne? Und wenn du heute in einem Land lebst, wo du nicht automatisch Hebräisch lernst, aber in der jüdischen Kultur aufwächst, dann lernen die vorher ganz angestrengt Hebräisch vorzulesen, um dann an einem Sonntag aus der Tora-Rolle vorzulesen. Ein bisschen wie Konfirmation vielleicht bei uns, ne? Also ist ja ähnliches Alter auch. Also es ist dieser Ritus auch des Erwachsenwerdens und der ist da eben damit verbunden, in der Synagoge aus der Tora vorzulesen. Und das ist sozusagen die erste Stufe. Und ich vermute mal, also, wir wissen, wir haben bei Jesus ja, haben wir die zweite Stelle, das ist aus dem Lukas-Evangelium. Da können wir lesen, dass er als 12-jähriger Junge bereits im Tempel in Jerusalem mit den Leuten diskutiert und lehrt. Also, ich glaube, ein Stück weit überzeugt tatsächlich die Vollmacht, überzeugt das, was er sagt. Aber du hast natürlich in der Synagoge auch einen Synagogenvorsteher, du hast Menschen, die das sozusagen leiten, die ihn auch rausgeschmissen hätten, wenn sie gemerkt hätten, oh, das ist jetzt aber ganz absurd gerade. Und offensichtlich ist es nicht ganz absurd, was er gerade tut und darf bleiben. Die Frage hatten wir eben schon so ein bisschen. Damals wurden ja Dämonen ausgetrieben und heute nennt man es wahrscheinlich, nennt es sich, ha? Trauma oder Krankheit. Wurde damals in Wahrheit geheilt. Also ich glaube, also auch damals gab es Trauma und Krankheit. Die Bibel und auch die Menschen der damaligen Zeit konnten unterscheiden zwischen einer Erkältung und einem Dämon. Also die Leute stehen nicht hier rundherum und sagen gleich, oh Jesus, hä? Was, Jesus, was los? Der Typ hat seit 3 Wochen Husten. Stell dich mal nicht so an, deshalb zittert er. Also die Leute hatten damals auch ein Verständnis für, es gibt Krankheit Es gibt gebrochenes Bein, Rückenschmerzen. Das war nicht automatisch immer alles dämonisch. Was ja manchmal sozusagen heutzutage auch die andere Seite des Pferdes ist, von der man gerne fällt. Dass man nicht einfach einen Hexenschuss hat, sondern den Dämon des schweren Rückens oder sowas. Was ich auch nicht glaube. Sondern es gibt auch heute noch die Trennung zwischen Krankheit und es gibt trotzdem, wenn wir mit einem biblischen Weltbild davon ausgehen, dass es eine sichtbare und unsichtbare Welt gibt, gibt es trotz alledem auch heute Dämonen, die Auswirkungen auf unser Leben haben können. Damals wie heute. Heute haben wir den Vorteil, dass wir bei manchen Dingen natürlich deutlich genauer reingucken können. Wir können jemanden in CT legen zum Beispiel. Das konnte man damals in Kapernaum nicht machen. Johannes, schön, dass du da bist. Ist der böse Geist eine Art Teufel? Wie kann man sich das heute vorstellen? Also eine Art Teufel, beziehungsweise was wir aus der Bibel sozusagen, ich habe ja vorhin gesagt, ne, dieses ganze große Gerüst mit allem drum und dran, das bietet die Bibel nicht. Also die Bibel hat nicht ein Kapitel, wo steht, und so ist die unsichtbare Welt aufgebaut. Aber wenn man so die einzelnen Dinge zusammennimmt, dann hast du den Teufel, also Singular, Satan, Teufel, eingefallene Engel, der andere mit sich genommen hat. Und das sind im Endeffekt dann die Dämonen. Ist ein bisschen tricky. Auf der einen Seite ist er der Gegenspieler Gottes, wenn du zum Beispiel das Buch Hiob anguckst, aber der Teufel kann auch nur das tun, was Gott ihn tun lässt. Einer meiner Lieblingstheologen, Markus Hübner, der Arche in Flensburg, hat das mal so schön gesagt, und ich zitiere ihn da immer gerne bei. Das, was wir da jetzt erleben, an dämonischem etc., also nicht jetzt, jetzt gerade, jetzt, sondern jetzt seit Jesus, meine ich, also in den letzten 2000 Jahren, das sind einfach nur die Rückzugsgefechte eines Besiegten. Weil der Teufel, die Dämonen, die sind besiegt. Am ersten Karfreitag am Kreuz haben die verloren. Und die bocken jetzt noch. So, ja. Das finde ich diesen schönen Satz von Markus. Ne? Das sind die Rückzugsgefechte eines Besiegten. Und der Teufel ist sozusagen der Chef der Dämonen, wenn du es in einfach sagen willst. Daughter of God, auch richtig oft dabei. Und zweite Frage heute, glaube ich schon. Wenn die Menschen einen neuen Bund mit Gott haben, muss man dann überhaupt das Alte Testament noch lesen? Ja, du verstehst das Neue Testament ohne das Alte nicht. Also wenn du niemals ins Alte Testament guckst, glaube ich, also bin ich mir ziemlich sicher, dass dir extrem viel entgeht. Dir entgeht extrem viel, wenn du nicht die Geschichte des Volkes Israels kennst, wenn du nicht die Geschichte Gottes mit dem im ersten Bund, wenn du nicht die Geschichte Gottes mit Abraham und seinen Verheißungen kennst. Dann entgeht dir extrem viel, wenn du nur quasi das Neue Testament liest. Das heißt, für uns als Christen kannst du die Bibel nicht trennen. Also du kannst nicht sagen, ach, ich lasse das mit dem Alten Testament. Warum? Warum? Nee. Also das Alte Testament gehört für uns grundlegend mit dazu, weil das genauso die Geschichte Gottes mit dieser Welt ist wie das Neue Testament. Wissen wir, woran die, Liz, auch immer dabei, glaube ich, wissen wir, woran die Zuhörer die Vollmacht gemerkt haben? Ein Gefühl, Ausdruck, Bezug auf die Taufe. Ach so, Bezug auf die Taufe. Ich wollte gerade fragen, hä, Taufe? Ach so, du meinst die von Jesus quasi kurz davor irgendwann. Woran die das genau gemerkt haben, können wir, also das ist halt das Ding bei Markus. Ne? Markus berichtet halt in relativ knappem Stil. Also er sagt, die Leute waren aus dem Häuschen und haben gesagt, wow, das ist Vollmacht, die haben wir noch nie erlebt. Und das ist erstmal das. Also es ist, ich vermute, es ist vielleicht der Inhalt. Also auf jeden Fall ist es der Inhalt, aber wahrscheinlich Inhalt auch verbunden mit Wirken des Heiligen Geistes in diesem Moment. Ja, wir kennen das ja auch manchmal, dass der Heilige Geist uns bei Dingen, die wir hören in dem Moment, vielleicht in der Predigt oder in einem Lied oder in einem Gespräch, dass man das Gefühl hat, okay, krass, jetzt hat der Heilige Geist mich gerade bei irgendwas in meinem Leben überführt. So sagen, falls du neu bist, so sagen Christen das gerne manchmal. Und das bedeutet ja nichts anderes, dass man in dem Moment sozusagen etwas realisiert auf einer geistlichen Ebene, was einem vorher eigentlich nicht klar war, wo man sich danach denkt, okay, das hätte mir klar sein müssen. Wie bin ich da nicht selber drauf gekommen? Aber Gott musste einem das erstmal so ein bisschen beibringen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier eine ganz ähnliche Geschichte ist. Aber Markus selber sagt dazu nichts. Das ist jetzt Spekulation von mir. Andreas. Auch immer dabei und ich erkenne ihn immer sofort an der Lutherhose. Lieber Gunnar, kannst du noch, erstmal danke, gerne. Kannst du kurz erklären, ab wann man von einer gefallenen Welt spricht? Seit Sodom und Gomorra oder seit Adam und Eva Kain? Seit der Vertreibung aus dem Paradies. Also, gefallene Welt, Fall bezieht sich ja auf Sündenfall und der Sündenfall ist Genesis 3. Also, vor Sündenfall, also vor, also nicht gefallene Welt ist Genesis 1 und 2. Alles, was danach kommt, ist gefallene Welt. Bis wieder zu den letzten Kapiteln der Offenbarung. Genau. Johannes Petrus fragt, sehr passender Satz übrigens für diese ganze Study-Serie, ne? Weist der Satz, ich weiß, wer du bist, nicht auf einen gefallenen Engel hin? Ja, also ich bin mir tatsächlich nicht sicher, wie da die Lage aktuell ist in der Theologie. Wenn ich sowas, was ich halt irgendwie da in meinem, ich bin jetzt kein Experte für Dämonen, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Sätze, die man auch nur als Pastor sagt, wahrscheinlich. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Riesenexperte für Dämonen, aber, aber, ich glaube, die Anzahl der Dämonen, die ist halt irgendwie da. Also es kommen, also Dämonen pflanzen sich nicht fort. Also die Dämonen, die hier unterwegs sind, sind, wenn ich mich nicht ganz täusche, Dämonen, die quasi damals mit dem Teufel von Gott sich losgesagt haben. Also streng genommen, ja, es ist ein gefallener Engel in dem Sinne dann. Ja, aber mit Vorsicht, in Klammern zu genießen. Lieber noch mal eine Zweitmeinung vielleicht einholen. Aber in so würde man sagen, klar. Das ist dann ein gefallener Engel, der sagte, ich erkenne, wer du bist, ja. Und trotzdem glaube ich, dass an dieser Stelle auch dieses Ich erkenne, wer du bist, dadurch entsteht, dass Jesus und dieser Dämon sich auf einer geistlichen Ebene treffen. Das heißt, Jesus unterhält sich mit den Menschen wie mit Menschen und selbst die merken was von dieser Vollmacht. Aber ein Wesen aus der geistlichen Welt merkt natürlich in diesem Moment noch mal viel krasser diese Vollmacht und kriegt Ohrensausen und Angst natürlich. Elli fragt, kann ich in der Vollmacht Jesu als sein Nachfolger auch heute noch Dämonen austreiben? Jein. Also, bevor ihr anfangt zu tippen, hat ihn, nein, also, Gott kann durch dich Dämonen austreiben. Also wir selbst als Menschen haben alle Kraft, die wir haben, alle, auch wenn es in diese Bereiche geht, im Bereich Prophetie, im Bereich Heilung, im Bereich sowas, die haben wir dann von Gott. Und ich glaube, dass Gott uns die in allermeister Zeit punktuell gibt. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn du, also anders, ich bin eher skeptisch, wenn du Leute hast, die sagen, ich habe seit 50 Jahren die Gabe der Heilung, reise durch die Lande und heile links und rechts Leute. Ich glaube ganz fest, dass Gott durch Menschen auch andere Menschen heilt, wenn Menschen dann beten. Ich bin aber immer ein bisschen vorsichtiger, wenn Leute sich selbst sozusagen als Heiler hinstellen. Andersrum glaube ich aber trotzdem, dass es Leute gibt, die in bestimmten Bereichen, in bestimmten Gnadengaben, ja, ich will jetzt nicht dichter dran sind, sagen, aber die da sozusagen eine besondere Nähe zu haben. Ja? Aber selbst das sind Dinge, die Gott sozusagen morgen abstellen könnte. Also das ist nichts, was uns inne liegt, aber Gott kann uns dafür benutzen. Gucken wir mal weiter. Lukas fragt, kann ein Dämon einen wiedergeborenen Christen binden, also äußerlich zu einer Sünde, die er dann tut und nicht davon loskommt? So eine Frage war ja eben nochmal, so ähnlich, warte mal. Ah, hier. Kann ich als aktivgläubiger Christ von einem Dämon, bösen Geist besessen sein, wenn ich wiederholt etwas Schlechtes tue, von dem ich weiß, dass es nicht gut ist, ich mich davon aber nicht lösen kann, wahrscheinlich. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Dämonen auch gerne mal als Ausrede benutzt werden. Also du bist nicht automatisch von einem Dämon besessen, nur weil du Dinge in deinem Leben nicht so hinkriegst, wie du magst. Also bestes Beispiel ist Paulus in Römer 7. Da sagt er, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun will, das tue ich. So, und woran liegt es? Pass auf, wir gehen da mal zusammen. Wir gehen dem einmal jetzt zusammen nach, weil ich, weil das eine wichtige Frage ist. Pass mal auf. Also alle eure Fragen sind wichtig, aber das ist eine entscheidende Frage, glaube ich, hier gerade heute. So, wo ist er? Der Römer. Da. Also wir gehen jetzt einmal in Römer 7. Ich zeige euch das gleich, keine Angst. Also Römer 7. Die Überschrift verrät es schon ein bisschen. Der Mensch unter der Herrschaft der Sünde. Und da sagt Paulus: Ich weiß wohl, der Vers 18, dass in mir nichts Gutes wohnt. Sündenfall etc. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber mir fehlt die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absichten handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Also nicht ich selbst bestimme mich, sondern die in mir wohnende Sünde. Der Kontext ist ein bisschen größer. Paulus redet darüber im Römer 7. Brauchen wir das Gesetz überhaupt? Wozu brauchen wir das Gesetz? Wie lebe ich als Christ unter dem Gesetz? Und er sagt, naja, wir stellen ja offensichtlich fest, dass wir Dinge tun, die nicht gut sind. Und dass die Dinge, von denen wir wissen, dass sie gut sind, dass wir die dann manchmal auch nicht tun. Und das Spannende ist ja jetzt, wenn wir die beide Frage von eben nehmen, wie ist das mit Dämonen und so, dass er nicht zu dem Schluss kommt, naja, oh, offensichtlich bin ich von einem Dämon besessen. Sondern er nimmt den logischeren Schluss an und sagt, naja, offensichtlich ist das die Sünde in mir, die handelt, weil ich nämlich ein Sünder bin. Und das ist tatsächlich der erste Schritt sozusagen bei dem Ganzen. Also geh erstmal davon aus, in deiner Situation, dass es einfach nur, also einfach nur ist, man kann es nicht kleinreden, aber einfach, dass es die Sünde ist aus dir, die da handelt. Und nicht, dass du besessen bist. Und das meinte ich mit Ausrede. Also es ist nicht so, ey, eigentlich ist bei mir alles cool, aber ich bin offensichtlich von einem Dämon besessen, weil ich immer wieder Pornos gucke. So, sondern das ist die Sünde in dir, die dich immer wieder dazu verleitet. Was bedeutet, dass du immer wieder neu zu Christus musst? Daher fragt, können wir einen Dämonen-Special machen? Können wir bestimmt irgendwann mal machen. Wie haben sich Wirken und Vollmacht überregional verbreitet? Handelsleute, wandernde Bauern. Also meinst du sozusagen die Botschaft davon? Also das haben wir so ein bisschen im letzten Satz vorhin gehabt, ne? Dass die Leute umherziehen und davon erzählen, was sie halt gesehen haben. Ähnlich wie heute. Wenn du was Krasses erlebst, dann erzählst du es jemandem. Wenn du was Krasses miterlebst, erzählst du es jemandem weiter. Genau. Gut, gucken wir mal weiter, gucken wir mal weiter. Johannes fragt, ein anderer Johannes als vorhin. Jesus hat durch seinen Tod das Werk vollbracht und den Teufel bloßgestellt und besiegt. Jo. Warum haben Dämonen immer noch so viel Macht, Einfluss etc.? Weil wir immer noch in einer Zeit sozusagen leben, also wenn du es in Zeiten rechnen würdest, leben wir immer noch in der Gnadenzeit, in der Heiligen Geistzeit Gottes. Es kommt der Moment, wo die Dämonen nichts mehr zu melden haben, wo das alles vorbei ist. Dann ist es aber sozusagen mit allem auf dieser Welt vorbei. Also Gott. Die Bibel spricht da häufig davon, dass Gott Geduld hat. Und Gott hat Geduld mit dieser Welt und eben mit dem Guten und mit dem Schlechten, was in ihr passiert. Aus dem simplen Grund, dass er immer, immer weiter wartet, dass Menschen zu ihm zurückkommen. Gott könnte auch mit einem Schnipp heute die Welt beenden. Und wer ihn bis dahin nicht kennt, der hat halt Pech gehabt. Aber Gott denkt sich, hey, ich warte vielleicht noch 3 Tage und vielleicht kommt der noch zum Glauben. Vielleicht kommt die noch zum Glauben. So und so und so. Der Einfluss in der unsichtbaren Welt, in diesem Dämonischen, der ist auch immer noch da. Der ist nicht so stark. Also ich glaube, die Höchstzeit, ja, die Höchstzeit von dämonischem Kampf sind die kurzen Jahre, in denen Jesus unterwegs ist. Also von Taufe bis Kreuzigung. 2, 3 Jahre. Das war die Höchstzeit der dämonischen Aktivität auf dieser Welt. weil das sozusagen die Hauptkampfzeit war für die Dämonen. Weil da hat sich entschieden, sozusagen schafft Jesus es, ans Kreuz zu kommen. Der Teufel hat es in der Wüste versucht, sagt, hey, wenn du mir dienst, dann werden dir alle Reiche dieser Welt gehorchen. Und Jesus sagt, nee, gehorche Gott allein. Der Dämon hier in unserem Text von heute, der wird ganz nervös, der dreht durch, der wird aufgeregt, weil er merkt, oh, der Messias kommt. So. Und immer wieder hat das ja den Sinn, oder geht es hier darum, dass Jesus ja auf dem Weg ist, das Böse zu besiegen. So, und wie gesagt, das sind Rückzugsgefechte, was wir jetzt gerade noch erleben. Aber besiegt ist das Böse. Das heißt, sie haben jetzt noch Macht und Einfluss, aber bei weitem nicht so viel, wie sie es damals gehabt haben. Weil streng genommen haben sie schon verloren. Wird in der Bibel erwähnt, wie sich die Dämonen die Menschen ausgesucht hatten? Soweit ich weiß nicht. Also soweit ich weiß nicht. Monika fragt, zur Beichte, kann man in einer Beichte alle Sünden vom bisherigen Leben abgesprochen bekommen? Ja, kann man. Also Beichte sieht ja im Normalfall so aus, dass du die Dinge auch erzählst, dass du die Dinge beichtest. Es ist nicht so, dass die Dinge, die du vergisst, dann nicht vergeben wären, also nicht mutwillig vergessen, sondern die Dinge, an die du dich in dem Moment einfach nicht erinnerst, so was du vielleicht mit 5-mal gemacht hast oder so. Beichten ist in allererster Linie eine Sache der Herzenseinstellung. Also es ist die Sache, sein Herz zu öffnen und zu sagen, Gott, ich brauche diese Vergebung für das, was in meinem Leben falsch läuft. Und das sind zum Beispiel diese Dinge. Und das weiß ich. Und ich bin auf deine Hilfe angewiesen im Alltäglichen. So. Und dann sitzt Gott am Ende nicht und sagt, ja, die 5 hast du gesagt, aber was war mit Nummer 6, Freundchen? Sondern Gott schaut auf das Herz und sieht ein bußfertiges Herz, sieht ein Herz, das sich nach Gott sehnt. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und von daher können alle Sünden aus dem bisherigen Leben vergeben werden. Maurice fragt, danke dir, Gunnar, für deine coolen, hilfreichen Videos. Hat mir sehr geholfen. Gerne. Wie stehst du zum Exorzismus? Ist das Humbug oder wird nur überspitzt dargestellt? Also meinst du, also Grüße von der Ostsee. Ich bin streng genommen auch auf einer Ostsee-Seite. Also Grüße zurück. Aber die Ostsee ist groß. Meinst du so wie im Film, also so der Exorzist quasi, mit so Kopf umdrehen und an der Decke laufen? Weil das ist natürlich eine filmische Darstellung des Ganzen. Was Jesus hier tut, ist streng genommen aber ein Exorzismus. Nun gibt es je nach Kirchenausprägung, Tradition, verschiedene Vorstellungen von Exorzismus. Bis zu man betet einfach, bis zu man hat einen bestimmten Ritus, wie zum Beispiel in der römisch-katholischen Kirche. Das ist ganz unterschiedlich. Frage, ist Vollmacht gleich Allmacht in diesem Fall? Im Griechischen sind das 2 verschiedene Worte. Also, und Allmacht, die spannende Stelle dazu ist Philipper 2. Also wenn du dir den Philipperbrief anguckst, Philipper 2, ich glaube die Verse 6 bis 11 oder 5 bis 11. Also irgendwie so 5, 6 bis 11. Können wir gleich mal hinspringen eigentlich. Pass mal auf. Philipper 2, 6 bis 11 war es. Und da schreibt Paulus 6, obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, also er ist Jesus, ne? Obwohl er Gott in jeder Hinsicht gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Also Menschwerdung, Weihnachten, das ist ein Weihnachtstext. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war im Allen ein Mensch wie wir. Wird müde, muss schlafen, kriegt Hunger, weint. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod. Jetzt ist es auf einmal ein Karfreitagstext. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder, ohne Ausnahme, wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Meint übrigens keine Allversöhnung, falls die Frage gleich kommt. Ich habe 2 lange Videos zur Allversöhnung gemacht. Das geht hier nicht um Eifersüchtigung, das geht darum, dass selbst im Totenreich irgendwann die Leute erkennen, oh Mist, er ist doch der Herr. Also worum es hier aber eigentlich geht. Jesus gibt einen Teil seiner Allmacht auf für die Zeit auf der Welt. Beispiel, Jesus kann Wunder tun, er kann mit Vollmacht predigen, er kann Dämonen austreiben, er kann auf Wasser laufen. Er kann aber nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Das ist ein schönes Beispiel vielleicht dafür, für Vollmacht. Also er kann Dinge tun, er kann aber nicht alle Dinge tun, die er normal tut. Im Gegensatz dazu lesen wir in 1. Korinther 15 nach der Auferstehung, dass er 500 Menschen gleichzeitig erscheint. Da ist das offensichtlich wieder sozusagen aufgehoben. Das heißt, wie so eine Welle, ne? Aus dem Himmel, dann lässt er die Dinge los, ist es, ne, sozusagen gibt das ab, ist ein gutes Stück dieser Allmacht, ist dann als Mensch, erniedrigt sich bis zum Tod und dann nach der Auferstehung wieder hoch. So.
Schauen wir mal.
Hier ist ein bisschen, merke ich, dass manche sich gegenseitig beantworten, das Wort Frage dabei benutzen. Deshalb war ich kurz verwirrt, weil ich gerade, ich glaube, es war eine Antwort an jemand anders, wo Frage drin erwähnt wurde. Deshalb taucht das in meiner Suche gerade auf. Also falls ich gerade so ein bisschen stumpf hier einfach nur so geguckt habe, lag das daran. Also ich gucke auch manchmal so ein Stumpf, aber so. Oh, Hagen, sehr schön. Gesetz und Evangelium an dieser Stelle, um mal etwas lutherisch zu werden. Also für die, die es nicht wissen, Grundkenntnis, Grundfähigkeit der lutherischen Theologie ist es, die Unterscheidung zwischen Gesetz und Evangelium zu haben. Bedeutet, zu unterscheiden, was ist das, was Gott von uns verlangt? Gesetz. Was ist das, wo Gott uns freispricht? Evangelium. Und das bedeutet nicht Altes Testament, Neues Testament, sondern auch das Alte Testament enthält Evangelium. Auch das Neue Testament enthält Gesetz. Also wenn Jesus sagt, so und so hast du zu leben, dann ist das ein Stück weit natürlich auch Gesetz. Und gleichzeitig erleben wir aber die Befreiung des Evangeliums, weil eben unsere Taten uns nicht vor Gott gut oder schlecht dastehen lassen, sondern weil unsere Taten eine Auswirkung unseres Glaubens sind, die Früchte unseres Glaubens. So, und nun kommt Jesus hier nach Kapernaum und wir haben diesen kleinen Text und stellen uns jetzt die Frage, okay, findet man hier Gesetz und Evangelium? Also man findet es nicht automatisch in jedem. Man findet in manchen beides, man findet in manchen nur eins. 10 Gebote. Ist Gesetz. So. Obwohl man wahrscheinlich mit ein bisschen Biegen da auch Evangelium drin findet. Aber 10 Gebote sind erstmal Gesetz. Andersrum hast du in Galater 3 ganz stark Evangelium. So, und dann gibt es immer wieder Texte, die sozusagen eine Forderung und eine Auflösung des Ganzen haben. Also Gesetz und Evangelium in beiden. Und ich würde sagen, in dem Text von heute ist Evangelium ist einfach zu finden, würde ich behaupten. Evangelium ist natürlich darin zu finden, in der Macht, die Jesus hat. Also diese Vorstellung, dieser Text, der proklamiert das ja richtig, der schreit das ja förmlich hinaus in dieser Begegnung. Da ist jemand, der hat Vollmacht, der ist wie kein anderer, der herrscht auch über die unsichtbare Welt. So, und der Typ heißt Jesus. So, also das ist Evangelium. So. Gesetz in dem Ganzen. Ha, Hagen. Weißt du es, Hagen? Schreib du es mal rein. Wo würdest du das Gesetz? Also Evangelium, finde ich, findet man relativ leicht hier. Wo finden wir das Gesetz? Kannst ja mal reinschreiben, Hagen, wenn du oder jemand anderes, wenn ihr eine Idee habt. So. Also, eine letzte Frage noch, weil die gerne kommt. Es steht doch geschrieben, dass Gott immer derselbe ist. Ja. Warum liest er im Alten Testament Mord zu und im Neuen nicht? Also Gott lässt in beiden Testamenten Mord zu und Gott findet in beiden Testamenten, dass Mord falsch ist. Also 10 Gebote, du sollst nicht töten. Und natürlich hast du im Alten Testament Menschen, die andere Menschen umbringen. Kain und Abel. Also es hat nicht lange gut funktioniert. Kain und Abel, der eine bringt den anderen um. Und trotzdem sagt Gott, das Leben gehört ihm und das kannst du nicht einfach jemandem wegnehmen. Und genauso hast du im Neuen Testament einen Gott, der sagt, liebt einander, sagt er im Alten übrigens auch, und der Morden nicht gut findet und trotzdem bringen, ich meine, wir sind in der römischen Antike, trotzdem bringen Menschen sich gegenseitig um. So, der Unterschied, und vielleicht ist das in der Frage auch so ein bisschen mit drin, ist, dass wir im Alten Testament ganz stark die Geschichte des Volkes Israels noch mit drin im Fokus haben. Und da gibt es eben die Zeit, in der das Volk in das Land, das Gott ihnen versprochen hat, einzieht und dort im sozusagen ja, im Namen Gottes, auf Gottes Befehl hin, Kriege führt. Und das haben wir im Neuen Testament nicht. Deshalb entsteht manchmal, weil das viel stärker auf persönliche Begegnungen fokussiert ist. Da hast du nicht das Volk Israel, das mit 500.000 Mann durch die Wüste läuft, sondern da hast du Jesus und 12 Jünger, die da irgendwie rumlaufen und Gespräche führen. So. Aber du hast schon sonst im ersten Teil deiner Frage richtig erkannt, Gott ist im Alten und Neuen der gleiche. Genau. Also, unser kleines Stück für heute. Es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Mal wieder. Und ich freue mich auf die nächste Runde. Nächstes Mal ist nochmal Markus-Evangelium und dann ist wieder Frag den Pastor live. Das ist ja unser Rhythmus jetzt, seit neuestem. Also nächstes Mal nochmal Markus-Evangelium, dann Frag den Pastor. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss, ihr kennt es, noch einmal mit euch beten. Und dann wünsche ich euch einen richtig schönen Abend und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, lass uns beten. Gott, ich danke dir, dass du uns heute an diesem kleinen Textstück gezeigt hast, wie du mit Vollmacht in dieser Welt sprichst. Und wir bitten dich, lass uns auch immer wieder was von dieser Vollmacht mitbekommen. Ganz einfach und ganz simpel, wenn wir dein Wort aufschlagen, wenn wir in der Bibel lesen, wollen auch wir merken, dass das Worte mit Vollmacht sind, die du sprichst. Dass es Worte mit Vollmacht sind, die du über unser Leben und in unser Leben sprichst. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest in dieser Woche. In allem, was kommt, in dieser Adventszeit, die eine Vorbereitungszeit sein soll auf das große Weihnachtsfest. Und ich weiß, dass auch dieses Jahr Weihnachten für viele Menschen nicht so sein wird, wie sie es sich vielleicht vorgestellt haben. Und ich bitte dich, dass du da uns wieder neu das Wunder und das Heilige an Weihnachten, an dieser heiligen Nacht zeigst. Das, worum es eigentlich und im Kern geht, nämlich Gott ist Mensch geworden für dich. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte dich, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Ganz, ganz vielen Dank dir. Ich sehe gerade noch im Chat, Hagen fällt Gesetz auch nicht ein. Guck mal, Hagen, dann fühle ich mich nicht ganz so dumm heute. Also, habt einen schönen Abend. Wenn ihr mögt, was diesem Kanal immer gut hilft, ist, ne, ihr kennt das Internetspiel, Videos liken, dieses und alle möglichen anders, mit Freunden gerne teilen, kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr nämlich Nachrichten, wenn ich live gehe zum Beispiel. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Also, habt einen schönen restlichen Abend, eine schöne Woche und einen schönen zweiten Advent. Also, reingehauen.